Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Zu Gast ist heute die Künstlerin Nora Mona Bach, die uns ins Mansfelder mitnimmt. Wir werden gleich mehr dazu hören. Sie ist geboren 1988 in Karl-Marx-Stadt, so hieß es damals noch, studierte dann an der Burg Malerei und Grafik und ist auch als freie Kuratorin tätig. Und sie promoviert auch noch an der Bauhaus-Universität in Weimar. Um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, du bist mit dem Bergbau aufgewachsen sozusagen. Das zieht sich durch deine Familiengeschichte. Ich habe gelesen, deine Mutter wuchs in Halsbrücke bei Freiberg auf. Dein Großvater, um den es viel geht in den Geschichten, war im Silbererzbergbau tätig. Und ein sehr schweigsamer Mann, habe ich über ihn gelesen, und hat über seine Arbeit unter Tage kaum gesprochen. Aber wie hast du den Bergbau eigentlich im Kindertag erlebt? Welche Rolle spielte das zu Hause?
Naja, der ist ja dann einfach auch, also dort vor Ort natürlich da gewesen. Das Haus meiner Großeltern liegt direkt an der Halde. Man kann dort aus das Lichtloch. Also die Architektur ist einfach eine ganz andere. Also wir sind ja dann in Chemnitz aufgewachsen. Ich habe auch eine ganze Weile bei meiner Oma auch gelebt. Also ne, das ist einfach überall, glaube ich, dort eingeschrieben in die Landschaft tatsächlich. Ja, und diese Altbergbau-Architektur steht ja da auch noch viel rum. Also so Architekturen, die einen vielleicht auch ein bisschen wundern, wenn man aus der Stadt kommt. Und wir waren dann einfach dort viel auf der Suche, also tatsächlich auf den Halden unterwegs und haben Sachen durchwühlt und gefunden.
Zeit verbracht. Was waren das für Sachen?
Naja, ich glaube, also mein Vater hat damals tatsächlich immer nach besonderen Stücken geguckt. Für Kinder reicht es ja aus, wenn so ein Quarzstein einfach, der ist ja unglaublich schön. Mhm. Also da war in der Sammlung auch viel, Schrabbel dabei, aber das hat mir total genügt. Genau. Und dann, also wir waren dann auch nach Steine klopfen und haben viel nach Amethysten gesucht oder sowas. Ne? Das, also einem ist dann schon aufgefallen, was quasi das Wertvolle ist und was eben plus schön aussieht, aber genau.
Du hast oft, ich habe es gerade erwähnt, schon über deinen Großvater gesprochen, der richtig eingefahren ist, Silbererz abgebaut hat, und du hast den sehr warmherzig, aber eben auch sehr schweigsam beschrieben. Diese Bergleute, das ist ja, da sind wir uns alle einig, wahrscheinlich ein wahnsinnig harter Job. Ja? Der in der Kunst kommt das ja auch vor als Motiv. Wie hast du den erlebt? Wie hat ihn diese Arbeit, die er da machen musste, geprägt? Hatte das, und warum hat er so wenig darüber gesprochen?
Also ich denke, es gibt natürlich zwei Ebenen. Zum einen haben wir, glaube ich, wenig darüber gesprochen, weil das jedem so passiert. Also dass wir uns quasi, dass wir einfach die falschen Fragen stellen oder zu wenig Fragen stellen in den Momenten, wo es einfach möglich wäre oder wichtig wäre tatsächlich. Also viele Geschichten bleiben, glaube ich, einfach unerzählt. Und das würde ich sagen, das passiert in jeder Familie. Und es wird wahrscheinlich auch in jeder Familie passieren, dass das bedauert wird im Nachhinein.
Das habe ich gelesen, dass du das bedauert hast, dass du Fragen hattest, die kommen gleich auf das Heimatstipendium noch zurück, dass bestimmte Fragen nicht mehr gestellt werden konnte, weil er vor einigen Jahren gestorben ist.
Ja, also bei meinem Großvater war es auch so, dass er davor noch diese Demenzerkrankung hatte, wo das dann natürlich auch einfach sich immer gewechselt hat zwischen Realitäten, unterschiedlichen Zeiten, unterschiedlichen Gefühlslagen, wo ja auch vieles verschüttet geht und aber so andere Realitäten wieder auftauchen. Also genau dahingehend war das dann halt schwierig, diese Fragen zu stellen. Und es ist natürlich trotzdem, also ich glaube, mein Großvater hat auch so wenig geredet, weil er einfach der Typ dafür war. Also ich würde jetzt nicht sagen, die Konstitution des Bergmannes ist die schweigsame. Auch das ist ja Varianten unterlegen, und es gibt da ja unglaublich schöne Feste, die man da auch zusammen begeht und wo man sich nahe kommt. Bei meinem Großvater war es aber trotzdem tatsächlich so, dass er, glaube ich, dann auch nachdem dort das Bergwerk geschlossen wurde quasi, ist er ja in den Vorruhestand auch gegangen und hat dann das auch gebraucht, so Sachen alleine zu machen, also alleine angeln zu gehen, und dem hat das auch genügt, da alleine zu sein. Und das ist auch eine schöne, das ist ein unglaublich schöner, kontemplativer Charakterzug gewesen, den ich immer sehr geschätzt habe. Ja.
Das ist ja, wenn man sowas gemacht hat, das ist ja eine sehr, sehr stolze Tätigkeit. Das ist ja fast sowas wie, ist ja nicht einfach nur ein Beruf oder ein Job, sondern es ist so eine Zugehörigkeit. Ja? Mhm. Also diese der Bergmanns-Ethos und so weiter und so fort. Ja. Was sich wahrscheinlich auch in die Familien zieht. Gab es auch Angst? Hatte man auch Angst um?
Ja, sehr. Also gerade von meiner Mutter und von meiner Großmutter kenne ich halt viele Geschichten, die das natürlich aus dieser Außensicht auch sehen, dass es eigentlich jeden Tag darum ging, zur richtigen Zeit die Glockensignale und Sirensignale zu hören und dass es die richtigen sind. Und wenn es gab halt bestimmte Geräusche und Signale, die ja darauf hingedeutet haben, dass was passiert ist unter Tage. Und da sind die natürlich zu Hause 1000 Ängste gestorben. Und das ist ja auch passiert. Ja? Also auch mein Großvater hat es eben erlebt, dass ein guter Kumpel von ihm dann unter Tage bei einer Steinschütte eingeklemmt wurde. Und die konnten dem halt nicht helfen. Es ging halt nicht. Die konnten ihn dann nicht rausholen. Die mussten quasi irgendwie akzeptieren, dass er Stück für Stück da hineingezogen wurde. Und auch das sind Sachen, die mein Großvater halt auch bis in eben jetzt seine Alterstage hinein immer noch begleitet haben. Mhm. Also die Angst war definitiv da. Ich glaube, dass ist ja immer die Frage von Resilienz ist, wie man damit zurechtkommt. Und man, wenn man Gefahren dauerhaft eingebunden ist, dann geht man natürlich auch ganz anders damit um. Also, ja.
Wie geht man eigentlich damit um, wenn da nicht nur der Job verschwindet, sondern eine ganze Welt untergeht? Das ist es ja letztlich. Also als die Gruben, du hast es auch beschrieben, als die Grube geschlossen war, wir kennen das aus dem Ruhrgebiet, wir kennen das aus Ostdeutschland. Wir haben jetzt die ganze Debatte mit Kohleausstieg, da wird sich das alles wiederholen. Wie hast du das empfunden, als eben klar war, das ist nicht mehr zu halten, es wird die Grube nicht mehr geben? Da geht ja nicht einfach nur, wie gesagt, ein Job verloren, da geht eine ganze Kultur letztlich geht da zu Ende.
Genau, also da gibt es definitiv einen Wandel. Ich weiß, dass es natürlich viele Wege gibt, das innerhalb dieser bergmännischen Tradition auch vorzuführen. Das ist ja im Endeffekt auch das, was im Rührischach dann ja auch gemacht wird, dass die Barbara-Feiern stattfinden, dass natürlich auch zwischen den Bergmännern unglaublicher Zusammenhalt, also ne, man musste sich ja aufeinander verlassen, und das trägt sich natürlich jetzt erstmal weiter fort. Das heißt, die begegnen sich ja immer noch, die Bergmänner, auch wenn da vielleicht hier und da eine gewisse Wehmut mit dranhängt, ist aber, glaube ich, das Bild der Solidarität und der Tradition halt noch ein sehr starkes und ein sehr tragendes. Mhm. Und ich glaube, es wird halt dahingehend interessant, wie jetzt das in der nächsten Generation weitergeht, wenn wir jetzt, also das ist ja, also es wird sich ja daran beschließen, was damit passiert, wenn eben kein Zeitzeuge mehr da ist, der das gelebt hat. Mhm. Und dann wird es interessant. Wir sind ja gerade, glaube ich, in so einer Zwischenstufe, wo man nach überlegen kann, was davon können wir denn bewahren oder was wird mitgetragen und was gibt man dann eben der zeitlichen Verschüttung hin. Mhm.
Dafür tust gerade du ja eine ganze Menge. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, das Heimatstipendium hat dich nach, ich muss es ablesen, Wettelrode geschickt, ins Bergbaumuseum Rührischacht, also anderer Ort, selbe ähnliche Geschichte. Und du hast dort mit Materialien gearbeitet, aus einem Kupferschieferflöz habe ich gelesen, hast du Malereien und Grafiken geschaffen. Also eine Sache, also aus der Materialität dieses Ortes sozusagen das zu Kunst gemacht. Und hast immer wieder gesagt, dass du dieser Kultur und dieser Bergmannstradition eine gewisse Wertschätzung entgegenbringst. Das war dein Antrieb. Mhm. Erzähl ein bisschen was zu diesem Werk und wie es dazu gekommen ist.
Also tatsächlich ist es in Wettelrode ja so, dass sich ab einem bestimmten Zeitpunkt der Abbau dort nicht mehr gelohnt hat. Und der Versuch, mit dem Material vor Ort zu arbeiten, also das quasi jetzt in ein künstlerisches Material zu verwandeln, war erst eigentlich in einem Moment, des, also so einem augenzwinkernden Moment auch mit dem Bergrat, also Thomas Wäschel, dem Leiter entstanden, weil ich ja davor mit Kohle gearbeitet habe. Und tatsächlich ist sich das von der ersten Anmutung her sehr ähnlich. Einfach die Materialien. Mhm. Und,
aber das war richtig, er hatte richtig die Eimer zu Hause vor die Tür gestellt, war das so?
Für diesen, ja, so eine Art, ja. So, ja. Also hat das geborgen, hat das im Prinzip abgebaut. Natürlich an den Stellen, wo das jetzt ja schon freigelegt wurde, mhm, quasi. Ja, und im Endeffekt ist das. Also man muss sich ja vergegenwärtigen, dass alles, was uns umgibt, in gewisser Weise mit irgendeiner Art von Urbarmachung von natürlichen Materialien zu tun hat. Mhm. Also jeder Tisch, jeder Stuhl, jedes... also wir bedienen uns ja quasi den Sachen der Natur stetig. Die sind halt jetzt bloß ein bisschen in abstraktere Form gebracht. Aber das Material ist halt da und in dem Fall... es ist eben die feine Lette aus dem Röhrischacht und wir haben hier und da ein bisschen drüber gewitzelt, dass jetzt der Mansfelder Bergbau wieder in Fahrt kommt und dort quasi zur Abbaustelle für künstlerisches Material werden kann.
Das ist doch eine faszinierende Idee eigentlich, oder?
Ja, also.
Aber es war dir, ich habe mich gefragt beim Lesen, es war dir nicht so dicht, nein? Also, dass man sagt, also die familiäre Geschichte, jetzt dieser Schacht dort, die Materialität und so weiter, das kann einem ja auch blockieren in so einer künstlerischen Arbeit. Und dann noch dieses Sujet und so weiter, damit auch zu arbeiten und so, also diese Kohle auch noch zu benutzen und daraus irgendwie was, das war dir nicht so... zu dicht.
Doch. Tatsächlich, das, ja, war mir zu dicht. Das hatte natürlich aber dann in sich wieder ja seine Gültigkeit, weil es jetzt vom einen auch hier um diesen Heimatbegriff geht oder die Frage, was wir damit verbinden. Deswegen war das jetzt einfach auch ein sehr forderndes Jahr. Dann ist ja tatsächlich leider in der Zeit auch mein Großvater verstorben, was das Ganze nochmal in gefühlt andere Bahnen gelenkt hat und da tatsächlich für mich auch viel Trauerarbeit passiert ist, wir dann nochmal anders in der Familie auch darüber gesprochen haben.
Hat das dann die Kunst auch beeinflusst?
Also garantiert. Mhm. Also ich kann natürlich schlecht abschätzen, inwiefern, mhm, aber auf jeden Fall macht das was, weil ich fasse die Dinge ja an. Und das kommt ja von mir dorthin. Ich hatte am Anfang Schwierigkeiten, von der Familiengeschichte dann nach Mansfeld zu kommen.
Zu abstrahieren auch dann.
Genau, also zu schauen, wie viel von mir eigentlich dort ist. Und dann ist ja erstmal gar nichts dort, weil ich ja eben aus Sachsen nach Sachsen-Anhalt gekommen bin. Und dort hat sich aber vor Ort halt trotz aller Schwierigkeiten dieser Zeit, ne, Pandemie, Kurzarbeit und so weiter, eine totale Herzlichkeit aufgetan. Und das hat es auch total leicht dann wieder gemacht, mit einem anderen Gedanken dort anzukommen. Und was mir jetzt mehr und mehr aufgefallen ist, ist, dass die Frage nach Tradition ja eine sehr verbindende ist. Also, also wie du schon gesagt hast, ne, wir kennen das aus dem Ruhrpott, also es ist auch überall in der Welt, gibt es das ja, gibt es ja den Abbau und genau, diese Geschichten von Bergbau.
Aber ich habe mich dann immer gefragt, was fängt man damit an? Du hast das beschrieben, diese Tradition, die Solidarität, der Zusammenhalt, diese Kultur, ja, das reicht ja vom Bergmannskorbis, Bergmannsschnaps und was es da alles gibt. Aber gleichzeitig geht mir immer durch den Kopf, wenn ich das so lese und jetzt auch das anschaue, was uns da jetzt erwartet in diesen Regionen. Was wird denn aus diesen Regionen? Also wie sollen die denn damit umgehen? Man kann ja so einen Bergmann nicht einfach in so eine Behörde setzen und sagen, jetzt sei glücklich. Ja, nur wie denkst du, wie kann man sowas... Also klar, du hast, deine Arbeit spricht ja davon, diese Tradition zu bewahren und die Erinnerung daran. Und das wird, und das sozusagen nachkommenden Generationen auch zu vermitteln. Aber ich stelle mir wirklich die Frage, wie die Leute, wie das Leben weitergeht für die, wenn man so einen Beruf hatte, den man nicht mehr ausüben kann.
Ja, also das ist definitiv eine sehr schwierige Frage für das, was jetzt kommt. Ich weiß, dass jetzt gerade im Mansfelder Gebiet eben gerade das Museum dort und die Arbeit, die dort machen, also quasi die auch Touristen mit dort in das Bergwerk reinzunehmen, das ist ja schon auch eine spezielle Konstellation. Ich denke, dass viele dort quasi ihre Nische gefunden haben. Und ansonsten ist es natürlich einfach auch eine politische, eine gesellschaftspolitische Aufgabe, damit umzugehen, das eben nicht nur also als persönlichen Verlust wahrzunehmen oder als Arbeitsverbot oder als Unsichtbarmachung oder, also man kann es ja sehr, also natürlich kann man das sehr negativ auch betrachten, da das sind politische Entscheidungen, die da anstehen, denke ich.
Aber es bleibt eine Menge, auch wenn einiges geht, sozusagen, das höre ich so aus den Worten raus.
Wir befinden uns ja alle in stetiger Wandlung. Also wenn wir jetzt diese, auch die Altbergbaulandschaften sehen, wo immer wieder was drüber wächst und drüber wuchert, dann wird es zum Naturschutzgebiet. Mhm. Oder also es wird ja schon Veränderungen geben, die für nächste Generation total beschaulich sind, ja. Aber was ich jetzt rausgehört habe aus der Frage, ist ja eine ganz, also ist ja auch ein persönliches Schicksal. Mhm. Und ich wünschte, ich könnte da eine gute Antwort geben, aber.
Wir müssen nochmal über deine Kunst reden, was da entstanden ist. Ich habe gelesen ich habe es leider nicht gesehen, aber diese großformatigen Arbeiten sind Grafiken entstanden und dann auch ein Setzkasten, der sich sozusagen mit Dingen füllt und der ja weiter gefüllt werden soll und so.
Ja, die grundlegende Idee bei diesem Setzkasten war auch, dass es natürlich in dieser museumspädagogischen Arbeit dort passiert, dass natürlich die alten Bergmänner oder Witwen oder Erben quasi vorbeikommen in dem Museum und sagen, ich habe noch dieses Feuerzeug oder dieses Ding oder dieses Ding. Es ist quasi auch da die Frage, wie mit diesem Erbe umgegangen wird. Und es macht natürlich ab einem gewissen Punkt dann in einer musealen Sammlung, muss dann irgendwo mal ein Schnitt gemacht werden. Mhm. Und ich habe gedacht, dass dort ein Ort geschaffen werden kann, wo das Platz finden kann. Mhm. Aber auch mit den dazugehörigen Geschichten. Also dass nicht nur das Ding gilt, sondern vielmehr eben die Erzählung darüber oder das Gefühl dazu.
Und ich höre daraus, dass das jetzt nicht nur so eine Eintagsfliege war, sondern dass du der Region oder diesem Schacht auch weiterhin verbunden bleiben wirst. Ist das so?
Ja.
Das ist die Verabredung.
Das ist die Verabredung. Mhm. Die bekomme ich jetzt nicht mehr los.
Ja. Wenn du, wie gesagt, mit diesem Hintergrund dahin gefahren bist, diesem sächsischen, die sächsische Erinnerung an die Bergmannstradition, war das für dich eher eine Bestätigung, was du da vorgefunden hast? Du hast davon erzählt, wie du das sozusagen transformieren musstest. Oder gab es auch ganz neue Erkenntnisse, die du da gefunden hast? Also du hast, glaube ich, irgendwo gesagt, was da losgegangen ist mit dir. Waren das erwartete Geschichten oder auch andere?
Das waren auch andere. Ich glaube, dass vieles in dem Moment sich nochmal ändert, wenn man natürlich direkt dort, also wenn man in diesen Arbeitsprozess kommt und wenn man die Geschichten hört und diese Gespräche aufnimmt. Also ich finde, es ändert sich bei mir auch viel mit jeder Geschichte, die ich eingereicht bekomme für diesen Setzkasten der Heimat, wo es immer noch eine andere Nuance gibt. Oder genau, grundlegend ist natürlich die Bauart dort eine ganz andere gewesen. Dann gibt es bestimmte Überschneidungen, die eben in diesen Traditionen liegen, also wo man auch sagt, dass viele viele Traditionen im Bergbau auch tatsächlich aus dem sächsischen Raum kommen, die dann auch aber übernommen werden in andere Regionen und es da auch eben ein verbindendes Element gibt, ne? Dass die Mannsfelder dann immer mal in den Ruhrpott fahren und man sich dort auch untereinander...
Reaktion, ne? Habe ich gelesen, auch von dort, auf dieses Projekt.
Also, und da, ich glaube, das Thema ist einfach wahnsinnig groß und das ist mir dort halt auch aufgefallen, dass es natürlich in verschiedene Richtungen geht. Jetzt zur Ausstellungseröffnung hatte ich ja mit einem der Gästeführer vor Ort, mit Lukas Eggert, dort auch nochmal drüber geredet. Er hat mich gefragt, welche Bergmannsuniform er anziehen soll für die Eröffnung. Ob er die von 1700 nimmt oder eine aus den 1925er Jahren. Und dann hat sich schon wieder ein ganz anderes Feld aufgetan. Also es gibt wirklich sehr viel zu hin, also viel hinzugucken, viele Themen, die sich halt auftun. Deswegen hatte ich immer ein bisschen das Gefühl, dass das Jahr hat halt kaum gereicht, tatsächlich.
Also es müsste jetzt eigentlich noch eine Runde gehen.
Es müsste jetzt noch eine Runde gehen.
Und nochmal zur Präsentation, man kann es richtig an Ort und Stelle sehen. Das müssen wir vielleicht auch nochmal erklären. Mhm. Also diese Arbeiten, die du geschaffen hast, sind dort in diesem Bergwerk ausgestellt.
Genau, also es gibt einen Teil in dem übertägigen Museum, in dem Bergbaumuseum, wo dann auch...
Übertägig, ein schönes Wort.
Wo dann stellenweise auch die Dauerausstellung ein bisschen interveniert ist mit der einen oder anderen Arbeit, die dann hier und da nochmal einen Bezug nimmt, weil ja auch quasi Kunst aus unterschiedlichen Jahrzehnten dort auch mit ausgestellt ist. Ne? Also die Frage, gibt es ja einfach diese Verbindung von Kunst und Bergbau, ist ja jetzt überhaupt keine neue, sondern...
Nein.
Genau. Und dann ist da aber eben nochmal eine zeitgenössische Ansicht quasi dabei. Und dann gibt es in der Maschinenhalle ist eigentlich ein großer Teil der Ausstellung drin mit dem Setzkasten der Heimat und den großformatischen Arbeiten, auch den kleinen Zeichnungen. Und dann ist der geneigte Besucher eingeladen, eben unter Tage zu fahren und sich dort einen Ausschnitt meines Ateliers anzusehen.
Ach so, das muss man noch erklären. Also das Atelier ist sozusagen dort aufgebaut worden.
Genau, also Teile meines Ateliers sind jetzt liegen jetzt ein bisschen tiefer. Und für mich war ja der Ausgangsgedanke war eine Intervention des Schachtes, was ich dann aber zu einem... Also das Schwierige daran ist ja, man fährt dort runter und das alleine ist ja schon, also außer für die Gebriefen, die das täglich machen, ist das ja schon für den Otto Normalverbraucher das absolute Erlebnis. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, was mache ich denn dort unten? Weil ich glaube, dass man bestimmte Erlebniskonstellationen, mit denen kann man das Ganze aufnehmen. Also die Schönheit von diesen mineralischen Funden, einfach die Wegstrecken, die dort liegen, ist es einfach alles so, hat so eine ganz eigene Ästhetik.
Ist es ein poetischer Ort, so ein Schacht?
Empfinde ich schon so. Also gerade dieses Bergbaumotiv, das ist ja auch in Literatur und Kunst immer auch verbunden mit dem Gedanken nach Innerlichkeit, nach Tiefe, zu sich selbst kommen. Mhm. Genau dieses Motiv ist da halt immer mit drin. Und jetzt gab es bei der Arbeit, die jetzt untertäglich dort in meinem Atelier hängt, auch noch den Gedanken, also meine Tochter hat mich das gefragt, die war mit, wo wir es installiert haben, die ist jetzt 5 Jahre alt und hat gesagt, Mama, warum machst denn du das? Mhm. Und da habe ich gesagt, gute Frage, Kind. Und habe dann versucht, wie ich das halt runterbrechen kann, wo ich auch dabei war, dass es erstens natürlich darum geht, dort irgendwas hinzustellen, was man eben nicht erwartet. Mhm. Also da beginnt schon ein gewisser Kontrast, dass ich natürlich sage, das, was ich dort jetzt zu stehen habe, das gebe ich zu einem gewissen Grad auch hin, weil ich weiß, dass der Schacht mit der Papierarbeit was machen wird. Mhm. Mal sehen, was dann passiert in 2 Monaten. Also auch das ist so ein Hingeben, dann die Referenz daran, dass ja das Material zuerst bei mir in Halle im Atelier war und ich jetzt wieder zurückkomme. Und tatsächlich auch die Frage, also die Frage nach Arbeit, weil ich zwischendrin immer mal betont habe, dass mein Großvater, also dass ich mich so verbunden fühle mit meinem Großvater, weil die Arbeit im Atelier auch so staubig und dreckig ist.
Ja, ich habe das gelesen, dass du dann selber auch so aussiehst nach so einem Tag, wenn du mit diesen Materialien arbeitest. Färbt ihr ab sozusagen natürlich.
Und tatsächlich ist mir dann aufgefallen, das ist natürlich total verwegen, diesen Vergleich anzubringen, weil der ja täglich Blasen an den Füßen und an den Händen hatte bei seiner Arbeit. Also auch da die Frage nach körperlicher Arbeit und dieser geistigen Arbeit, die man als Künstler ja im Atelier macht, die ja trotzdem eine ganz andere Arbeit ist. Ja. Und auch den Kontrast fand ich jetzt ganz, ganz spannend, da zu überlegen, Wie passt denn das zusammen? Wie gehört denn das zusammen?
Ja, aber es passt gut zusammen, oder?
Ja. Aber ja, es wirft auch an mir, wie gesagt, das ist halt der Prozess, läuft.
Also so kann man sich das vorstellen. Nochmal zu den Arbeiten selber. Also es sind großformatige Arbeiten und es sind Grafiken. Willst du kurz sagen, was ist da?
Ich arbeite ja, ich würde jetzt schon sagen grafisch, aber das sind so zwischen Nuancen, zwischen Malerei und Grafik. Mhm. Ich arbeite ja normalerweise mit dem Kohlestaub und eben jetzt mit der feinen Lette, die dann in Staubform aufliegt und zusätzlich hier und da nochmal mit Pastellen, wenn es um Farbigkeiten geht.
Genau. Das ist eigentlich viel so mit Händen verwischen und so.
Genau, ja. Also im Atelier arbeite ich tatsächlich so, dass ich meine Feinstaubmaske aufhabe, dass das Papier, wenn es groß ist, tatsächlich auf dem Boden liegt und dann erstmal Material draufgeschüttet wird. Mhm. Bei der Feinlette war das tatsächlich so, dass ich das in den besagten Eimern angeliefert bekommen habe und das ja nicht nur Feinstaub ist. Und als ich das dann erstmal aufs Papier geworfen habe, habe ich gemerkt, dass es natürlich auch, also auch da habe ich diese Schwere halt miterlebt. Und das war auch so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss jetzt hier, um das wieder vom Papier runterzukriegen, reicht jetzt besenschwer aus. Also ich musste es halt irgendwie beräumen und das war auch vom Akt her total spannend zu sagen, okay, jetzt habe ich tatsächlich auch eine kleine Halde neben meinem großen Zeichenpapierformat im Atelier liegen. Das waren schon spannende Momente. Genau, und ich würde sagen, inhaltlich kam dann hier und da wieder was hervor von der Landschaft, die ich dort wahrgenommen habe. Also es gibt ja ganz diese einprägsame Haldenlandschaft, ja, diese Pyramidenform. Dann stehen natürlich hier und da noch die alten Abbaugeräte. Also da ist einfach viel zu finden. Oder diese Pingenfelder, die in den Wäldern sind, wo es dann immer so kleine Kuhlen und ja, und das kommt auch in den Zeichnungen mit vor, natürlich immer ein bisschen mit den Themen, die mich ja vorher schon umgetrieben haben. Ne? Also die Frage, inwiefern sind Orte nicht schon immer belegt von irgendwas. Hier ist es im Speziellen eben diese Bergbaugeschichte, aber das kann uns ja begegnen. Auf dem Seitenstreifen auf der Autobahn.
Ja, ja, an dem man immer vorbeifährt. Aber das ist natürlich ein großes Thema, was sich da beschäftigt, ne? Dieses ewige Mensch und Natur und wie hat man deren Natur das abgerungen und so. Du könntest es diese Idee ja auch als Künstlerin leichter machen, als es so zu tun.
Bestimmt. Ja.
Das ist aber nicht dein Ding.
Ja, man kommt ja irgendwie in so Untersuchungsfelder quasi rein, ja. Mhm. Ich finde, hier hat es jetzt insofern gut gepasst, weil das diese Fragen nochmal spezialisiert hat. Mhm. An einem bestimmten Punkt jetzt in meinem Leben, der eben auch persönlich so beeindruckend war. Genau. Und das ist jetzt einfach auch eine innerhalb der anderen Arbeiten nochmal eine schöne Spezialisierung. Ne? Wo ich gedacht habe, das ist natürlich manchmal ein bisschen schwer, jetzt so gedacht, wenn man als Künstler sich jetzt auf das Heimatstipendium einlässt, dann sollte das halt schon irgendwie gut passen. Mhm. Ne? Also, dass man nicht anfängt, jetzt Arbeiten zu machen, die halt konzeptionell total gut gehen und vielleicht gar nicht so viel mit einem zu tun haben. Mhm. Und ich meine, da gibt es auch unterschiedliche Typen, aber ich würde sagen, dass meine Herangehensweise einfach sehr klassisch. Also, ich brauche da schon die innere Verbindung zu dem, was ich tue. Ich bin da kein pragmatischer Konzeptionist.
Ja, okay. Und es hat ja dann auch bei den Leuten, das heißt, hast du ja sehr schön beschrieben, dort auch was ausgelöst. Das ist da so eine Verbindung. Also wenn sowas glückt, ist das ja, ist ja die Idee des Heimatstipendiums ganz gut aufgegangen.
Ja, Prinzip, also ich hoffe halt, und das, deswegen auch der Moment, dass es noch weitergehen wird. Bin einfach nochmal gespannt, jetzt wenn verschiedene Leute sind, jetzt wenn die Bergbauvereine oder so doch dort wieder hinstolpern, weil die sich ja gegenseitig immer mal besuchen und so, was da an Rückmeldung kommt, das ist auch nochmal sehr spannend. Also immerhin muss man ja sagen, dass man doch in einen sehr traditionellen Bereich mit zeitgenössischer Kunst eindringt. Und das ist, glaube ich, für beide Seiten doch eine gewisse Aufgabe, die total befruchtend sein kann, die aber wie gesagt auch eine Aufgabe ist.
Ja. Und die eine gewisse Offenheit natürlich auch verlangt von beiden Seiten wahrscheinlich.
Genau, ja.
Jetzt hoffe ich oder wünsche ich dir viele Besucher trotz Corona, dass da viele Leute hinfahren nach Wettelrode. Und das angucken können und die tiefste Arbeit vielleicht, die das Heimatstipendium hat. Und danke dir sehr für das Gespräch.
Ja, gleichfalls, ebenso.